Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 1848 und Tief im Westen zusammen im Podcast. Philipp Rentsch ist heute mit mir hier. Philipp, wir haben ja schon das ein oder andere Mal was zusammen gemacht. Aber erklär uns doch mal, was haben wir denn heute vor?
Ja, das ist der Start in eine neue Reihe, in ein neues Format. Wir haben uns vorgenommen, jetzt zweimal im Monat einen solchen Podcast aufzunehmen, auch in Videoform. Wir werden ihn auf YouTube veröffentlichen, auf Spotify, natürlich auch auf 1848.de und auf vfl-magazin.de. Wir wollen über aktuelle Themen des VfL Bochum sprechen, vielleicht auch mal hier und da über Themen, die zu wenig Beachtung finden. Das ist unser Ziel und ja, in dieser Woche könnte es nicht passender sein mit unserem Start. Das war jetzt schon seit Wochen geplant. Wir konnten natürlich nicht ahnen, dass es gestern eine sehr große Entscheidung gab, die das Präsidium vor allem getroffen hat, Dieter Hecking und Dirk Duffner freizustellen. Das soll natürlich heute unser großes Thema sein. Darüber wollen wir diskutieren, wollen darüber sprechen, warum die beiden gehen mussten und wie es jetzt weitergeht, sowohl auf den Trainerposten als auch beim Sportdirektor oder beim sportlich Verantwortlichen. Das ist ja noch nicht so ganz klar. Claudio, wir haben in den vergangenen Wochen, um jetzt auch direkt inhaltlich einzusteigen, wir haben in den vergangenen Wochen beide auch über die sportliche Entwicklung des VfL Bochum berichtet. Ist es aus deiner Sicht die richtige Entscheidung, dass Dieter Hecking und Dirk Duffner den VfL verlassen mussten?
Ich glaube, wenn man sich die letzten Wochen anguckt, kommt diese Entscheidung für die Anhänger des VfL vermutlich recht wenig überraschend. War es am Anfang noch positiv, dass Dirk Duffner einen ganz großen Teil des Kaders relativ früh zusammen hatte. Und natürlich hat man sich nach dem Abstieg dann gefreut, dass neue Transfers kamen, Bewegung im Kader reinkam. Ist es natürlich so, dass man jetzt nach 5 Spielen in der Liga plus dem Pokalspiel schon sagen kann, dass die Qualität des Kaders in Teilen nicht ausreichend ist, vor allem in der Offensive. Und wenn man sich die Gesamtbilanz von Dieter Hecking anguckt, speziell nach dem Bayern-Sieg, ist sie natürlich sehr, sehr dünn. Wenn man da mal von dem Freundschaftskick gegen Pauli absieht und jetzt auch die ersten Spiele in der, das Spiel gegen Elversberg in der zweiten Hälfte, ist da sehr, sehr wenig Positives. Und eine spielerische Entwicklung war auch nicht zu sehen. Und ich meine, er hat die fehlenden Elemente sehr, sehr gut analysiert nach dem Spiel gegen Pauli auf der PK, hat die Dinge klar angesprochen und da hatte man da schon die Hoffnung, dass die Verantwortlichen auch die Fehler sehen. Allerdings ist da wenig in der Entwicklung auf dem Platz jetzt zu sehen. Deswegen muss ich sagen, für mich kam die Entlassung gar nicht so unerwartet und auch, dass direkt beide gehen müssen. Wie siehst du das denn?
Also der Zeitpunkt hat mich zum Teil überrascht. Also es hätte ja auch sein können, dass das Präsidium sagt, es gibt nochmal ein Endspiel für Dieter Hecking gegen Nürnberg. Ich finde es aber auch konsequent zu sagen, wenn die Überzeugung nicht mehr ganz klar da ist, jetzt schon den Schnitt zu machen, weil bei Peter Zeitler hieß es ja damals auch, finde ich auch zu Recht, immer wieder, man hat zu lange gewartet und hat ihm auch noch die Länderspielpause damals gegeben und das Spiel gegen Hoffenheim hätte man schon vorher eine Entscheidung treffen sollen, die dann eigentlich auch schon fast erwartbar war für die Wochen danach. Insofern finde ich es jetzt auch konsequent, jetzt die Entscheidung zu treffen, wenn eben die Überzeugung nicht mehr da ist, dass man zusammen die Wende schafft. Das hat heute auch in der Pressekonferenz Andreas Glute so dargestellt. Trotzdem finde ich, muss man beide Personalien nochmal ein Stück weit voneinander trennen. Dieter Hecking, was es gesagt, hatte auch erfolgreiche Momente. Wir erinnern uns alle an die Entwicklung so bis zum Bayern-Spiel. So die ersten 4 Monate hat er die Mannschaft stabilisiert, hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt zurückgebracht. Und selbst mit dem Abstieg gab es ja die Hoffnung noch, dass Dieter Hecking jetzt die Wende zumindest in der zweiten Liga schafft und den VfL in obere Tabellenregionen führt. Und das ist ihm eben aber nicht gelungen. Und ich finde, man muss die Zeit von Dieter Hecking so ein bisschen in 3 Abschnitte teilen. Erster Abschnitt der Stabilisierung und auch einer Weiterentwicklung hin zu Erfolgserlebnissen. Dann die Phase, in der es dann doch zum Abstieg kam. Und trotzdem gab es aber die Hoffnung, dass er die Wende schafft. Und jetzt eben der dritte Teil, die neue Saison, in der es dann nicht weiterging. Und wir haben ja beide auch schon darüber berichtet, was die Gründe dafür sind. Also klare Abläufe waren teilweise nicht zu erkennen, eine erkennbare Spielidee fehlte ein Stück weit und bestimmte Probleme, ja, von Woche zu Woche hat sich da wenig verändert und ich glaube, da kommt jetzt einiges zusammen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass man Dirk Duffner eher kritischer betrachten sollte als Dieter Hecking. Aber da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Nochmal kurz zu Dieter Hecking. Was sind aus deiner Sicht so die Hauptkritikpunkte und was hat dir auch bei ihm gefallen?
Ich glaube, die Einteilung der Zeit, wie du es gerade gemacht hast, dem würde ich zustimmen. Man muss natürlich aber auch immer sehen, wir kamen im November, als er übernommen hat, aus einer Zeit, wo wir wirklich gar keinen Anspruch mehr an die Mannschaft hatten. Peter Zeidler hatte mit der Mannschaft gar nichts erreicht. Es hat vorn und hinten überhaupt nichts funktioniert. Und Dieter Hecking hat die Mannschaft super schnell stabilisiert und dem Verein halt Hoffnung gegeben. Also erinnert sei da an das Spiel gegen Heidenheim kurz vor Weihnachten, der wichtige Sieg gegen Pauli nach der Winterpause. Da hatte man schon das Gefühl, die Mannschaft lebt, er erreicht die Mannschaft. Es gab auch eine Art klares Konzept, auch wenn das jetzt nicht der schönste Fußball war. Das muss man auf jeden Fall sagen. Dann gab es den Sieg gegen Dortmund, gegen die Bayern. Das sind zwei Spiele, die sicherlich allen in Erinnerung geblieben sind. Aber dann wurde es halt wirklich dünn. Dann passierte halt irgendwie super wenig auf dem Platz. Und man konnte das sicherlich zum Teil auch auf den Kader schieben, der nicht ideal zusammengestellt war. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Ursprünge der ganzen Misere aktuell, weswegen wir abgestiegen sind, weswegen wir jetzt gerade dastehen, wo wir sind. Aber die spielerische Entwicklung war halt überhaupt nicht mehr da. Und was auffällig war meiner Meinung nach, ist, dass Dieter Hecking in den letzten Wochen und Monaten auch schon gegen in der Endphase der ersten Liga teilweise echt angepiekst auf Kritik reagiert hat. Ne? Die Fans werden zu kritisch, auch in der Vorbereitung jetzt, als nichts funktioniert hat und es hieß, ja, die Leute sind gar nicht da, die es kritisieren. Ich auch schon dachte, also, sie sitzen ja nicht nur Idioten vor den Bildschirmen oder im Stadion. Gibt ja durchaus den einen oder anderen, der ein solides Basiswissen über Fußball hat. Aber ja, ich glaube, Dieter Hecking ist ein super erfahrener Trainer, der in der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, hier die Mannschaft stabilisiert hat. Rückblickend muss man sagen, glaube ich, war das eine 50-50 Entscheidung, dass man mit ihm in die zweite Liga geht. Die einen haben gesagt, ja, es ist super, Planungssicherheit zu haben, ist ein erfahrener Trainer, kann sicherlich auch Spieler überzeugen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt schlauer und es wäre vermeintlich besser gewesen, den Cut zu machen, um vielleicht auch mental bei den Spielern einfach zu sagen, hey, Neustart in der zweiten Liga bedeutet eben auch, dass ein neuer Trainer da ist und dass man nicht ein Stück weit so weitermacht, wie es in der Spätphase der letzten Saison, weil das Gefühl hat man aktuell halt.
Ja, ich finde den Stimmungswandel auch im Fanumfeld sehr spannend. Also ich hatte den Eindruck, dass Kritik in der Endphase der vergangenen Saison an Dieter Hecking fast schon verpönt war, obwohl diese differenziertere Betrachtungsweise vielleicht auch da schon angebracht gewesen wäre. Und dann ist die Stimmung ja sehr schnell, teilweise schon nach dem ersten Spiel in Darmstadt gekippt. Und die ganze Hoffnung war auf Sand gebaut. Also das war, glaube ich, so das große Problem. Und dann hat man erkannt, dass es nicht funktioniert, dass es doch viele Probleme gibt. Und deshalb, glaube ich, musste man jetzt auch diese Entscheidung relativ zügig treffen, um auch das Umfeld ein Stück weit einzufangen. Wobei klar ist natürlich auch, es wird jetzt nicht ad hoc wahrscheinlich alles besser, weil da sind wir bei der Kaderplanung. Ich finde, Dieter Hecking ist ein Stück weit auch über die Kaderplanung gestolpert von Dirk Duffner. Ist natürlich die Frage, inwieweit hat Dieter Hecking da auch selber mitgewirkt. Er hat ja in dieser legendären Pressekonferenz im Mai die Scouting-Abteilung zerlegt und dann selber erklärt, dass er und seine Trainerkollegen jetzt das Scouting übernehmen. Dann könnte man jetzt auch sagen, okay, Dieter Hecking trägt eben auch Mitverantwortung für zu viele Neuzugänge, die nicht weiterhelfen. Jetzt habe ich natürlich auch meine Quellen gehört, dass er auch einige Wünsche nicht erfüllt bekommen hat. Insofern ist auch immer die Frage, inwieweit die Spieler, die gekommen sind, Spieler sind, mit denen er auch gerne zusammengearbeitet hat. Aber das habe ich jetzt auch erfahren. Es ist nicht so, dass Transfers über den Kopf von Dieter Hecking hinweg eingestellt wurden. Das heißt, er hatte Mitspracherecht, vielleicht nicht das, was er sich immer gewünscht hat. Und er ist dann natürlich auch eingeschränkt in dem, was er da zu beitragen kann als Trainer, weil letzten Endes trifft der sportlich Verantwortliche die Entscheidung. Aber er trägt dann auch zumindest einen Teil dazu bei, dass dieser Kader so ist, wie er zusammengestellt ist. Und das haben wir ja gerade auch schon angerissen. Ich glaube, viele Neuzugänge sind einfach keine Hilfe. Ich sage erstmal keine Soforthilfe, bis vielleicht auf Morgalla. Jetzt hat Vogt auch ein gutes Spiel gemacht. Aber ich glaube, perspektivisch ist das große Problem da. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass die allermeisten Neuzugänge im kommenden Sommer nicht mehr beim VfL Bochum sein werden. Logischerweise durch 5 Leihspieler, weil man da in den allermeisten Fällen ja keine Kaufoption hat. Die sehe ich problematisch, weil wenn man Spieler leiht, dann müssen das Soforthilfen sein, wenn man keine Kaufoption hat. Das ist bei den jungen Spielern, die man selber noch mitentwickeln muss, nicht der Fall. Dann die beiden aus Ulm, das sind sicherlich Kämpfer, die man auch hier und da in der Not mal reinwerfen kann, aber ganz sicherlich keine Qualitätsspieler für die Startelf. Und der eine oder andere ansonsten hat noch nicht geliefert. Also dann nehme ich vor allem Ibrahim Sissoko in die Pflicht. Colin Kleine-Bekel ist immer noch nicht richtig fit. Also da gibt es schon einige Probleme. Wie siehst du die Transferbilanz von Dirk Duffner auch in Anbetracht der Tatsache, dass er natürlich erschwerte Bedingungen hatte, weil er ja auch erst Anfang April anfangen durfte?
Ich glaube, ich würde gerne nochmal den Bogen etwas weiterspannen, weil ich glaube, was hier gerade beim VfL Bochum passiert, ist eine Kette an Fehlentwicklungen, die letztes Jahr im Oktober angefangen hat, wahrscheinlich sogar noch ein Stück davor im Sommer, als Patrick Fabian aufgehört hat. Aber gehen wir mal zurück in den letzten Oktober, als Peter Zeidler und Marc Lettow freigestellt worden sind. Gerade wo du die Scouting-Abteilung angesprochen hast. Da hattest du ja auch darüber berichtet, dass Carsten Schüttmann-Hase, der ehemalige Chefscout von VfL Bochum damals auch, kurz vor einer Freistellung stand, freigestellt worden ist, wieder zurückgeholt worden ist. Im Detail weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall du und auch die BAZ hatten darüber berichtet. Und da ist für mich dieses erste Fragezeichen, auch mit Blick auf den Rundumschlag von Dieter Hecking gegen die Scouting-Abteilung. Entweder bin ich von einem Mitarbeiter überzeugt oder ich bin es nicht. Ich kann nicht so einen Eiertanz machen. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Eine Person, die anscheinend öffentlich schon angezählt worden ist und du und auch die WAZ werden das ja nicht geschrieben haben, vor allem deckungsgleich, weil man keine Quellen dafür hatte, sondern da wird ja irgendwas dran sein. Welche Erwartungshaltung man an jemanden hatte, wo man eigentlich den schon freigestellt hat, das durch die Medien gegangen ist und soll er dann einfach weiterarbeiten, wie als wäre nichts gewesen? Ist man dann überzeugt von ihm? Das ist für mich die erste Fehlerkette. Die zweite ist, dass das Präsidium rund um Tigges den Posten des Geschäftsführersport, Sportdirektors, was auch immer man einstellen wollte, so lange unbesetzt gelassen hat und dann auf den allerletzten Drücker Dirk Duffner eingestellt hat, weil andere Kandidaten gesagt haben oder man sie nicht bezahlen wollte. Nach den Medienberichten zufolge hatte man das erste Mal mit Dirk Duffner Mitte März Kontakt. Da frage ich mich, die wievielte Person auf der Liste war das denn eigentlich? Und hat man dann nur diese Person eingestellt, um die selbstgesetzte Deadline einzuhalten? Das ist der zweite ganz große Punkt. Vor allem Dirk Duffner kam ja, ich würde sagen, ja, höflich ausgedrückt mit einem schweren Rucksack. Gerade in der Hauptstadt spricht man nicht wirklich positiv über ihn, über seine Zeit dort. Auch wenn man mit Freiburgern spricht, sagen sie, dass da einiges schiefgelaufen ist. Ich möchte jetzt kein Urteil über jemanden treffen, dessen Arbeit ich nicht im allerletzten Detail kenne, aber auf jeden Fall waren gewisse Warnzeichen da. April ist dann auch nicht der super frühe Zeitpunkt, um in die Planung für eine Saison einzusteigen. Die Planung für die nächste Saison gehen in der Regel deutlich früher los. Man muss Spieler sichten, man muss gucken, wer kommt denn eigentlich ablösefrei auf den Markt, wo gibt's vielleicht Möglichkeiten. Im Fußball ist alles Timing. Und letztendlich kam Dirk Duffner dann in eine Situation, wo auch noch nicht klar war, in welcher Liga wir spielen. Und einen Verein vor, wo die Strukturen anscheinend aktuell auch nicht ideal sind. Und das muss man natürlich auch alles in Betracht ziehen. Aber Dirk Duffner, und so muss man, glaube ich, nach der Transferphase festhalten, jetzt komme ich zu deiner Frage, wie ich die Transfers bewerten würde, die war super, der Kader hat eine große Unwucht, das muss man einfach so hart sagen. In der Defensive sind wir quantitativ, teils auch qualitativ gut besetzt. Was ich aber zum Beispiel von Anfang an nicht verstanden habe, Dieter Hecking möchte offensichtlich mit einer Dreier-Fünfer-Kette spielen, braucht Flügelspieler und man geht mit Wittek und Paslak in die Saison. Das hat die letzten 2 Jahre schon nicht funktioniert. Wie soll das denn im dritten Jahr klappen?
Ja.
Das Gleiche in der Offensive. Man gibt gefühlt jeden Spieler ab, der ein bisschen Qualität hat und holt einen Sissoko und einen Clarissia dazu. Sissoko funktioniert bisher gar nicht. Clarissia ist maximal ein Perspektivspieler, bei dem man, ja, er hat Ansätze, er hat Geschwindigkeit, aber man sieht beim taktischen Verhalten, dass er noch nie auf dem Niveau Fußball gespielt hat. Es kann doch nicht sein, dass man dann fürs Offensivspiel deutlich mehr erwartet als im letzten Jahr, wenn eigentlich alle Spieler, die in irgendeiner Form Qualität hatten, weggehen. Und für mich Cherry on top für diese ganze Transferphase war der Abgang von Moritz Boschinski, wo man eigentlich seit Juli wusste, dass er weg will, dass er einen Cut machen möchte, dass er ein neues Umfeld möchte. Dann geht der Spieler auch für eine stattliche Ablösesumme, die sicherlich kaum jemand in Bochum erwartet hätte. Und dann sind die besten Ideen, die man hat, ein Kaderbei von Augsburg, der kaum Spiele gemacht hat im letzten Jahr und wo es auch noch die Geschichte mit dem Strafbefehl ist, gibt, wo dann wieder die Frage war, passt das zu den Werten, die wir als VfL Bochum leben möchten? Und ein Obafemi, der offensichtlich auch nicht komplett austrainiert ist. Und da frage ich mich, wie hat man denn den Transfer von Moritz Boschinski vorbereitet? Und hier rede ich mich gerade schon wieder ein bisschen in Rage. Aber wenn das die besten Ideen waren, die man hatte für den Abgang, dann kann man, Dirk, dürfen wir auch einfach kein gutes Zeugnis ausstellen.
Ja, gehe ich in den allermeisten Punkten mit, vor allem, weil du es auch angesprochen hast, es gab keine gute Struktur, damit fing es ja schon an. Dirk Duffner kam relativ spät zum VfL, deshalb nehme ich eigentlich alle noch mit in die Pflicht, auch das alte Präsidium, Teile des neuen Präsidiums ganz genauso, dass man diese Probleme lange nicht entweder erkannt hat oder sie nicht bereit war zu lösen. Also wenn man eine gute Scouting-Struktur vorher schon gehabt hätte, dann wäre der Einstieg für Dirk Duffner auch einfacher gewesen. Aber man muss ganz klar sagen, die Ziele, die auch oft öffentlich kommuniziert wurden, wurden größtenteils nicht erreicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass diese 11 Neuzugänge nicht dafür sorgen werden, dass die Transferkasse sich füllt, dass Transferwerte entstehen und man Spieler dann auch weiterverkaufen kann. Das geht ja auch schon teilweise gar nicht, wenn es Leihspieler sind. Also es gibt jetzt 6 neu verpflichtete Spieler von 11, also die Mehrheit, die nur einen Jahresvertrag hat. Das ist ja schon ein großes Problem. Und da kommt einiges zusammen. Dann Vogt, Sissoko, altersbedingt wird man sie nicht weiterverkaufen können und so weiter. Also von daher, da kommt eine Menge zusammen. Und man muss natürlich dazu sagen, das jetzige Präsidium, das im Juni eingesetzt wurde von den Vereinsmitgliedern, hat Dirk Duffner ja nicht verpflichtet. Ich habe da schon im Wahlkampf, wir haben ja auch mit Andreas Lute und anderem gesprochen, hatten wir, glaube ich, beide so ein bisschen das Gefühl, dass seine Vorstellungen nicht so ganz deckungsgleich sind mit dem, was Dirk Duffner, vielleicht auch Dieter Hecking vorhaben. Old School versus sehr viel Innovation, dass das vielleicht ein Problem werden könnte. Und das sieht man jetzt. Und deshalb bin ich sehr gespannt, welche Zukunftslösungen präsentiert werden. Also es geht ja jetzt um den Trainerposten, aber auch um den Posten des sportlich Verantwortlichen. Wir reden erstmal über den Trainer. David Siebers, kurze Faktenlage, wird jetzt 3 Spiele bekommen, gegen Düsseldorf, gegen Nürnberg erst, dann gegen Düsseldorf und dann gegen Kaiserslautern, darf sich bis zur Länderspielpause beweisen. Klar ist, wenn das funktioniert, dann hat er gute Chancen, dauerhaft zum Cheftrainer aufzusteigen. Aber parallel sondiert man trotzdem den Markt. Glaubst du, dass das gut funktionieren könnte mit David Siebers?
Ich hoffe es. Ich glaube, er hat im letzten Jahr mit der A-Jugend gezeigt, dass er ein hervorragender Trainer ist, der eine Spielidee entwickeln kann, eine klare Handschrift auf den Platz bringt. Man muss natürlich auch dazu sagen, die letztjährige A-Jugend war mit Abstand eine der stärksten Jahrgänge, die wir seit langem hatten, vermutlich seit dem Jahrgang, wo Pavlidis, Saglam und Gül drin waren. Das muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, aber es war eine klare Spielidee zu sehen. Und egal, mit wem man im Verein spricht, die allermeisten haben wirklich eine sehr, sehr hohe Meinung von ihm. Deswegen traue ich ihm das absolut zu. Ich bin gespannt, wie er die Mannschaft einstellt. Jetzt gerade, wo natürlich auch ein paar Spieler im Kader waren oder auch sich schon festgespielt haben, wie Kai Talenz, die er aus dem letzten Jahr kennt, aus seinem A-Jugendjahr. Da bin ich mal ganz gespannt. Ich selber, das, was ich von ihm gesehen habe, sehe ich super positiv und ich glaube, jemanden auf den Trainerposten zu haben, der den Verein seit 11 Jahren auch von innen kennt, ist super positiv, auch fürs Umfeld. Und so wie ich den Anhang vom VfL Bochum einschätze, glaube ich auch, dass die allermeisten Fans bereit sind, gerade ihm deutlich mehr Fehltritte zuzugestehen, als es wahrscheinlich bei einem Trainer von extern wäre, der deutlich mehr Erfahrung hätte. Wie gesagt, ich sehe ihn als positive Lösung. Ich bin gespannt, wie er die Mannschaft einstellt und was wir am Samstag von ihm sehen werden. Ich finde es auch gut, dass es so klar gesagt worden ist, dass er jetzt erstmal die 3 Spiele hat und dann weitergesehen wird. Ich glaube, das ist für alle Seiten die faire Lösung. Wie siehst du das?
Ich bin vor allem auf die Spielweise gespannt. Also natürlich muss er aufgrund der Tabellensituation relativ schnell gute Ergebnisse liefern. Am besten jetzt schon am Wochenende gegen Nürnberg. Und er hat ja heute auch klar gesagt, er möchte der Mannschaft eine nachvollziehbare Struktur mitgeben. Das fordert die Mannschaft auch ein. er steht für hohes Pressing, möchte die Standardsituation verbessern. Also ich glaube, es geht jetzt auch um eine erkennbare Handschrift, die er hinterlassen muss. Und ja, die Gegner sind natürlich nicht ganz einfach, aber welcher Gegner in der zweiten Liga ist einfach? Das ist ja das große Problem für den VfL, dass er sich jetzt irgendwie da unten befreien muss, weil sonst kann es wirklich eine sehr, sehr komplizierte Saison werden. Das zeichnet sich ja jetzt schon ein Stück weit ab, dass es so keinen eindeutigen Abstiegskandidaten gibt, weil Mannschaften, die man vielleicht vor der Saison auf dem Zettel hatte, wie Braunschweig, wie Elversberg oder vielleicht auch noch Münster, die sind wirklich gut gestartet und diese eindeutigen Abstiegskandidaten gibt es in der Liga nicht. Und der Trainer kann natürlich am meisten bewirken, kurzfristig. Es geht langfristig und mittelfristig natürlich um die Strategie. Deshalb braucht man auch einen sportlich Verantwortlichen. Andreas Luther hat heute das so dargestellt, dass man natürlich nicht wieder so lange warten möchte, wie das zwischen Marc Letter und Dirk Dufners Amtszeit der Fall war. Also da gehe ich jetzt schon davon aus, dass man da in den nächsten Wochen, ich spreche ganz bewusst nur von Wochen, nicht von einem Monat, da eine Entscheidung herbeiführen will. Und da bin ich auch gespannt, wer das sein wird. Und wer auch bereit ist, zum VfL Bochum jetzt zu gehen. Die Einstellungsvoraussetzungen sind ja nochmal schwieriger geworden. Als Dirk Dufner gesucht wurde, hatte man ja noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt in der Bundesliga. Jetzt geht es Stand jetzt erstmal um den Klassenerhalt in der zweiten Liga, aber da kann auch oder muss Andreas Luther und sein Team jetzt liefern und sie müssen zeigen, dass sie da auch die richtigen Entscheidungen treffen.
Den Ball auch nochmal aufzunehmen von dir. Du warst ja heute auch bei der Pressekonferenz, wo du auch gerade gesagt hast, die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen. Ich muss trotzdem sagen, dass mir eine Aussage von Ilja Kenzig nicht gut gefallen hat. Es war die Aussage zu, die Liga ist so ausgeglichen, da macht ein großer Etat keinen Unterschied oder so ähnlich war sie. Ich muss sagen, ich finde die Aussage vor dem Hintergrund schwierig. Die Aussage kam in dem Sinne ja schon immer wieder über den Sommer in anderer Form. Ja, man wird einen guten Etat haben, aber es hieß nie, dass man Aufstiegskandidat ist. Verstehe diese Aussage nur zum Teil. Wenn man auf Platz 1 im TV-Ranking in die Saison geht, finde ich, sollte man schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben, dass man auch oben mitspielen wird. Vor 2 Jahren hat Ilja Kenzig in der FAZ gesagt, dass wir aus jedem Euro 2 machen. Ich verstehe nicht so ganz, wo diese Einstellung hin ist. Ich finde es schwierig vor dem Hintergrund, dass es auf mich den Eindruck gemacht hat, als würde man Fehler und schlechte Arbeit ein Stück weit relativieren. Deswegen weiß ich nicht, hoffe ich, dass man da wieder selbstbewusster wird, auch auf der Geschäftsstelle, weil die Einstellung hat uns zu 4 Jahren Bundesliga gebracht und das mit einem Etat, der auch ganz weit weg war von anderen Bundesligisten.
Zweifellos, also wenn ich da kurz einhaken darf.
Ja.
Ich sehe es auch ganz ähnlich, dass, also da stimme ich Ilja Kenzig zu, dass der Etat in der zweiten Liga nicht so exakt den sportlichen Tabellenstand widerspiegelt, wie es in der ersten Liga der Fall ist. Die erste Liga ist klarer geordnet, in der Hinsicht, dass meistens die Mannschaften, die einen hohen Etat haben, weiter oben mitspielen als diejenigen, die einen geringeren Etat haben. Das liegt aber auch daran, dass die Unterschiede deutlich größer sind als in der zweiten Liga. In der zweiten Liga ist die Differenz beim Etat zwischen den Clubs eben nicht so groß. Aber eindeutig ist es so, das hat Ilja Kenzig ja auch selber so immer dargestellt, der VfL hat einen Top-3-Etat in der Liga und wenn man dann im Abstiegskampf landet, ist die logische Konsequenz, dass das Geld nicht optimal eingesetzt wurde. Und das sind Fragen, die man vielleicht auch schon in der nächsten Podcast-Folge nochmal näher beleuchten müsste. Ja. Wurden die Mittel passend eingesetzt? Ich bin ja auch persönlich der Meinung, dass man zu viel konsumiert und zu wenig investiert. Da bin ich wieder bei den Leihspielern. Man leiht sich Spieler, wenn sie qualitativ gut genug sind, dann ist das alles in Ordnung, weil dann führt dieser Transfer vielleicht zum sportlichen Erfolg und man generiert damit wieder neue Gelder. Wenn das dann aber nicht funktioniert, dann hat man Geld konsumiert, Geld ausgegeben und hat keinen Gegenwert und hat kein neues Geld verdient. Und das kann dann problematisch werden. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir vielleicht auch wirklich mal in einer Podcast-Folge nochmal besprechen werden. Weil das kann ja auch gerade bei einem nicht so positiven Saisonausgang, ich will nicht über einen Abstieg reden, aber selbst wenn man nur am Ende 11., 12. oder so werden sollte, wird das ja zum Thema, dass Etatkürzungen anstehen Und wenn man dann nicht die entsprechenden Einnahmen hat, auch über Transfers, dann kann es massive Kürzungen, und da muss es auch massive Kürzungen geben beim VfL Bochum.
Wäre ehrlich, ich glaube, wir sind alle mit dem Anspruch in die Saison gegangen, dass der VfL Bochum in irgendeiner Weise oben mitspielen wird. Ich glaube, das sollte auch immer der Anspruch als Absteiger sein. Du gehst einfach mit einem verhältnismäßig großen Etat in die Runde rein. Da kann es nicht sein, dass man sagt, Platz 12 ist ein gutes Ergebnis. Ich glaube, das sagt auch keiner. Und gerade, um nochmal den Bogen auch zum Anfang zu spannen, mit den Vorschusslorbeeren, mit dem ruhigen Umfeld, mit dem man trotz Abstieg in die Saison gegangen ist. Die Fans aufgrund auch des Abschieds von Toto und Gambo waren ja super entspannt, haben es alles hingenommen und gesagt, munter putzen, weitermachen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es jetzt so schnell so extrem gekippt ist. Ne? Weil man gesagt hat, man gibt dem Verein Kredit, man gibt den Verantwortlichen Kredit, macht was draus, und es wurde verdammt wenig draus gemacht. Und ja,
ganz genauso, und deshalb hoffen wir jetzt alle auf irgendwie die sportliche Trendwende, gerade gegen Nürnberg im Keller-Krimi. So kann man es ja irgendwie betiteln. Und
was erwartest du?
Ich glaube, ich erwarte kein besonders ansehnliches Spiel, aber ich gehe recht neutral und offen in dieses Spiel, weil man auch nicht so ganz genau weiß, was vom ersten FC Nürnberg zu erwarten ist. Viele Parallelen. Ich habe vorhin noch mit einem Kollegen aus Nürnberg telefoniert, der mir von Problemen beim FCN erzählt hat, die auch so ein bisschen zum VfL Bochum passen. Insofern, einziger Unterschied ist, die an Miroslav Klose aktuell zumindest noch festhalten. Bin da sehr gespannt, auf was David Siebers für eine Handschrift hinterlässt. Man muss ja auch dazu sagen, und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den ich vorhin vergessen habe, Dieter Hecking war jetzt bei der Mannschaft, hatte einen deutlich besseren Ruf bei der Freistellung jetzt, als es beispielsweise bei Peter Zeigler der Fall war. Also das muss man auch sagen, zwischenmenschlich passte das, und inhaltlich vielleicht nicht an, oder sicherlich nicht an allen Punkten, aber zwischenmenschlich auf jeden Fall. Insofern, da kann, finde ich, David Siebers auch anknüpfen und finde zumindest eine Mannschaft hervor, die jetzt vielleicht aufgrund der Ergebnisse ein bisschen im Tal ist, aber jetzt nicht komplett konfus war, wie das vielleicht nur unter Peter Zeigler der Fall war.
Ich bin gespannt. Ich glaube, das Thema Handschrift ist so ein Punkt. Klar, es sind jetzt, glaube ich, noch 4 Trainingseinheiten bis Samstag. Aber ich bin gespannt, wie sich die Mannschaft präsentieren wird, ob wir schon sichtbare Unterschiede sehen werden. Ein großes Fragezeichen für mich ist immer noch Philipp Hofmann. In meinen Augen, ich weiß nicht, ob es aus seiner Spielweise herauskommt, dass er sich teilweise ja wirklich sehr, sehr weit hat nach hinten fallen lassen. Ob es vielleicht mal die klare Anweisung gibt von David Siebers, dass er weiter vorne bleiben soll in den gefährlichen Zonen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob wir da vielleicht einen anderen Spieler sehen werden. Und generell, ja, ich glaube, das wird ein Kellerduell, vermutlich kein einsichtlicher Fußball, aber ich hoffe einfach, dass der VfL sich durch so einen Krampf dann auch einfach mal aus der Krise befreien kann.
Ja, und die Mannschaft muss dann beweisen, dass das stimmt, was Andreas Luthe heute in der Pressekonferenz gesagt hat. Die Mannschaft spielt unter ihren Möglichkeiten. Dann wird man auch sehen, inwiefern der Trainer verantwortlich war für viele Defizite oder ob es einfach wirklich Probleme bei der Kaderplanung waren. Und ich glaube, man kann für beides gibt es Argumente. Ich würde auch sagen, der Kader bleibt ein Problem. Mit dem wird man nicht sehr weit oben mitspielen, aber es muss mehr möglich sein als Platz 16, zumindest ein Mittelfeldplatz, auch wenn es in dieser Liga selten ein Mittelfeld gibt.
Philipp, ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort, mit dem wir unsere erste Episode auch abschließen können. Wir haben uns den zeitlichen Rahmen von 30 Minuten gesetzt für dieses regelmäßige Format. Es ist unsere erste Folge, es ist auch unsere erste Folge mit Videoaufnahme. Also wenn ihr Feedback für uns habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare, schreibt uns gerne Nachrichten, schreibt uns gerne eine E-Mail. Hat viel Spaß gemacht, Philipp. Mal sehen, wie das Feedback ist. Aber in 2 Wochen machen wir erstmal weiter, oder?
Danke, Claudio. Es hat, finde ich, schon mal wunderbar begonnen, und dann bin ich mal gespannt, worüber wir in 2 Wochen diskutieren. Vielleicht auch über neue Personalien, auf jeden Fall über einige Entwicklungen.
Dann vielen Dank, lieber Philipp, und wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao.